Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Heute Morgen haben wir das Vorrecht, Pastor Elisa zu hören. Eine ordinierte Pastorin in unserem Bund. Und sie ist nicht nur irgendjemand, sondern Elisa, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre das zurückliegt, hat irgendwann, als sie in der pastoralen Ausbildung war, musste sie ein Praktikum machen und hat irgendwann bei Equippers gesagt, hey, kann ich zu euch kommen, bei Equippers ein Praktikum machen? Aber eigentlich kam sie ja aus der Christusgemeinde hier vor Ort. Und wie cool ist das, sie ist eigentlich das Bindeglied zwischen zwei Kirchen. Und irgendwo ist das total cool. Elisa, komm nach vorne, bring uns das Wort Gottes. Wir freuen uns, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
Vielen Dank. Yes. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute predigen zu dürfen. Und ich darf uns heute mitnehmen in den nächsten Teil unserer Predigtserie Unter Spannung. Und als Jürgen mir von dieser Predigtserie erzählt hat, da war ich sehr begeistert, weil ich glaube, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, dass wir in unserem Leben als Menschen, aber besonders auch als Christen, immer wieder in Situationen kommen, wo wir unter Spannung stehen, wo wir uns in Spannungsfeldern befinden. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, was machen wir damit, wie gehen wir damit um und was sagt auch die Bibel dazu. Weil ich glaube, dass Spannungen prinzipiell etwas sind, das uns herausfordert. Also ich kenne niemanden, belehrt mich eines Besseren, der gern unter Spannung steht, weil sich das meistens eher unangenehm anfühlt, weil es nervenzerreißend sein kann, es kann sogar schmerzhaft sein. Und Fakt ist aber auch, dass wir so mancher Spannung in unserem Leben nicht entgehen können. Allein wenn wir die letzten Wochen und Monate in die Medien geschaut haben, Nachrichten geschaut haben, dann merken wir, wir leben in einer spannungsreichen Zeit. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass unsere Gesellschaft noch nie so unter Spannung gestanden hat, noch nie so gespalten war wie jetzt gerade. Und das sehen wir in verschiedenen Bereichen, aus Jung gegen Alt, Arm gegen Reich, Einwanderer gegen Ansässige, Ost gegen West, Mann gegen Frau. Man könnte diese Liste noch lange weiterführen. Da polarisieren sich immer mehr Gruppen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Und ich sehe und erlebe, dass sich unter dieser Spannung in den letzten Jahren etwas entwickelt hat, das wir Cancel Culture nennen. Zu Deutsch Zensurkultur. Und zuerst ging es dabei darum, Menschen partiell auszugrenzen, die sich feindlich gegenüber Minderheiten geäußert haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das mittlerweile ausgeweitet hat und mittlerweile irgendwie gefühlt jeder gecancelt wird, der eine andere Meinung hat oder der einem nicht in den Kram passt oder mit dem man halt nicht klarkommt. Und das ist etwas, das wir in unserer Gesellschaft sehen, aber das ist auch etwas, was wir so in der christlichen Bubble sehen. Weil wenn ich auf Social Media unterwegs bin und sehe, wie teilweise Christen miteinander öffentlich umgehen, dann schmerzt mich das. Da wird Menschen der Glaube abgesprochen, die nicht alle Werte teilen, die man selber hat. Da wird sich irgendwie gegenseitig bekriegt, da werden sich gegenseitig Bibelverse an den Kopf geschmissen und Nächstenliebe sehen wir irgendwie relativ wenig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen zwei Lagern, aber ich spüre da eine enorme Spannung. Und ich habe uns mal ein kleines Beispiel mitgebracht und ich darf mal Andi und Georg nach vorne bitten, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Weil was wir sehen, so gerade in unserer christlichen Bubble, ihr dürft das gerne zwischen euch spannen, ist, dass sich zwei Seiten gegenüberstehen. Und es ist ein bisschen wie, wenn diese zwei Seiten so ein Gymnastikband zwischen sich haben. Da haben wir auf der einen Seite die sehr liberalen oder progressiven Christen, die jetzt überspitzt gesagt sagen, mach was du willst, Hauptsache es tut dir gut, wird schon passen. Und dabei aber das Wort Gottes aus dem Blick verlieren oder auch die Bibel. Und dann haben wir auf der anderen Seite die sehr konservativen Christen, das darfst du jetzt mal verkörpern, überspitzt dargestellt, die sehr gesetzlich sind und die dabei manchmal den Menschen aus dem Blick verlieren. Und je verhärteter diese beiden Fronten in ihren Standpunkten werden und je weiter sie sich auseinander bewegen, desto größer wird die Spannung zwischen ihnen. Ihr könnt aufhören. Ich will nicht, dass ihr euch wehtut. Und ich glaube, unser erster Impuls ist, glaube ich, wenn wir das spüren, wenn wir so eine Spannung spüren, ist, dass wir sie gern auflösen würden. Aber jeder Versuch, diese Spannung aufzulösen, würde dazu führen, dass es wahrscheinlich für beide sehr schmerzhaft wäre. Weil wenn ich jetzt die Spannung auflöse und dieses Band einfach durchschneide, dann schnipst es beiden um die Ohren und ich glaube, das ist schmerzhaft. Aber es hat auch was Trennendes, weil so unangenehm diese Spannung vielleicht ist, so ist dieses Band und irgendwie auch die Spannung, auch es hat was Verbindendes. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. Genau, danke. Und ich glaube, hier gilt das, was Jürgen auch in seiner ersten Predigt gesagt hat, dass es so manche Spannungen in unserem Leben gibt, die wir aushalten müssen. Und jetzt habe ich Spannung so ein bisschen auch als was Negatives dargestellt, aber ich glaube, es hat auch was Positives. Ich glaube, auch Spannung kann uns zum Nachdenken bringen, es kann uns zum Reflektieren bringen und es ist nicht nur was Negatives. Und deshalb möchte ich auch gar nicht versuchen, diese Spannung aufzulösen, aber vielleicht können wir sie etwas lockern, indem wir uns anschauen, wie Jesus damit umgegangen ist. Weil diese Spannung ist kein Phänomen unserer Zeit, sondern es ist auch etwas, womit schon Jesus konfrontiert war. Und es soll heute um eine Begegnung gehen, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Und ich darf euch da rein mitnehmen. Und zwar steht diese Begegnung in Lukas 10, in den Versen 25 bis 37. Dort steht: Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte: Was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete: Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte: Der, der Mitleid mit ihm hatte und ihm half. Und Jesus antwortete: Ja, nun geh und mach es genauso. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und die von uns, die christlich groß geworden sind, die kennen diese Geschichte wahrscheinlich in- und auswendig. Und ich glaube, es gibt so ein paar Aspekte in dieser Geschichte, die die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gehört haben. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz drauf eingehen. Diese Geschichte spielt in jüdischem Gebiet. Das heißt, der Mann, der überfallen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit selbst auch Jude. Und er wird überfallen und liegt halbtot am Straßenrand, aber die Menschen, die so die Aushängeschilder der jüdischen Religion waren, nämlich der Priester und der Levit, sehen ihn und gehen an ihm vorbei. Und dann kommt ein Samariter. Und Samariter waren so die größten Feinde der Juden. Noch dazu befindet sich dieser Samariter in jüdischem Gebiet, das heißt, es ist auch gefährlich für ihn. Und er ist eigentlich derjenige, von dem wir, wenn wir diesen Background kennen, am wenigsten erwarten würden, dass er dem Überfallenen hilft. Aber er hilft. Und ich glaube, ein großer Aspekt, über den Jesus in dieser Geschichte spricht, ist Nächstenliebe. Und zwar Nächstenliebe, die jedem gelten soll, auch unseren Feinden. Und ich glaube, allein darin steckt schon ein innerer Konflikt und eine innere Spannung. Aber ich glaube, noch ein anderer Aspekt wird eine Spannung ausgelöst haben in demjenigen, der die Geschichte hört. Weil dieser Mann, zu dem Jesus in erster Linie spricht, dem er diese Geschichte erzählt, der ist ein Gesetzeslehrer. Das heißt, er ist jemand, der sich sehr gut im Gesetz des Mose und im Alten Testament auskannte und das wahrscheinlich auch besonders ernst nahm. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum in dieser Geschichte der Priester und der Levit an dem Überfallenen vorbeilaufen. Weil irgendwie, also wenn da jemand liegt, der halbtot ist offensichtlich, gehe ich doch nicht nur aus Bequemlichkeit an ihm vorbei. Aber laut dem Gesetz war es einem Priester untersagt, einen Toten zu berühren, weil er sich unrein gemacht hätte und weil er damit sogar seinen Priesterstatus hätte verlieren können. Und auch der Levit hat am Tempel gedient und hätte sich unrein gemacht. Nun ist der Überfallene ja halbtot, noch nicht tot, aber von Weitem hat man das vielleicht nicht so genau gesehen, ob er nicht vielleicht doch schon tot ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er ihm unter den Händen wegstirbt, die war wahrscheinlich auch nicht gering. Also vom Gesetz her war klar, lieber Abstand halten. Und dennoch muss demjenigen, der diese Geschichte hört und der mit dem Gesetz vertraut ist, deutlich werden, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht der Wille Gottes sein, diesem Überfallenen nicht zu helfen. Und ich glaube, dieser Mann, dieser Gesetzeslehrer, der hört diese Geschichte und spürt eine Spannung, die auch wir gut kennen, vor allem als Christen. Und das ist auch mein erster Punkt heute, die Spannung zwischen Schwarz und Weiß. Weil, wenn ich ehrlich bin, dann kenne ich solche Momente in meinem Leben. Und du vielleicht auch. Manchmal haben wir unser Bibelverständnis und wir haben so ein Schwarz-Weiß-Denken, eine ganz klare Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist. Und es gibt Dinge, wo wir sagen würden, da ist die Bibel ganz klar. Und dann kommen aber Situationen, wo wir mit Lebensrealitäten konfrontiert werden, wo auf einmal wir selbst oder auch Menschen um uns herum sich in Situationen wiederfinden, wo wir vorher eine ganz klare Vorstellung davon hatten, was richtig und falsch ist, aber auf einmal ist es gar nicht mehr so klar. Und auf einmal ist da eine Spannung auch in uns. Denn was diese Geschichte zeigt, ist, wir können das Gesetz befolgen und Menschen Schaden zufügen. Aber was machen wir jetzt damit? Ich glaube, das Leichteste wäre, in eines dieser beiden Extreme, die wir vorhin gesehen haben, zu gehen. Und entweder zu sagen, da ist die Bibel ganz klar und wir müssen uns an jedes Wort halten, auf jeden Fall. Und dabei aber den Menschen und auch den Kontext, in den die Bibel hineingeschrieben wurde, aus dem Blick verlieren. Oder wir gehen auf die andere Seite, ins andere Extrem und sagen, ach, das ist alles schon okay, passt schon, mach wie du denkst und wie du dich gut fühlst. Und dabei verlieren wir aber den Willen und auch das Wort Gottes aus dem Blick. Und ich glaube, Jesus zeigt uns einen anderen Weg. Ich glaube, Jesus fordert uns mit dieser Geschichte heraus, weiterzudenken als schwarz und weiß. Und das tut er nicht nur in dieser Geschichte, sondern wir sehen immer wieder Begegnungen, wo Jesus das tut. An einer anderen Stelle wird Jesus von den Pharisäern konfrontiert. Die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten der jüdischen Religion und galten als besonders gesetzestreu. Und sie erwischen Jesus und seine Jünger, wie sie am Sabbat durch ein Feld gehen und die Jünger reißen Ähren ab und essen die Körner, weil sie Hunger haben. Und die Pharisäer schwärzen die Jünger an und sagen zu Jesus, Also deine Jünger haben gerade geerntet und Ernten ist ja Arbeit und Arbeit ist verboten am Sabbat. Und Jesus antwortet darauf folgendermaßen. Und das lesen wir in Matthäus 12 in den Versen 7 bis 14. Ihr hättet nicht Unschuldige verurteilt, wenn ihr den Sinn des Schriftwortes verstanden hättet. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn der Menschensohn herrscht auch über den Sabbat. Damit ging er hinüber in die Synagoge, wo er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand bemerkte. Die Pharisäer fragten Jesus, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen? Sie hofften natürlich, dass er ja sagen würde, damit sie einen Grund hatten, ihn anzuzeigen. Er antwortete, wenn ihr nur ein einziges Schaf hättet und es fiele am Sabbat in einen Brunnen, würdet ihr nicht alles daran setzen, es herauszuziehen? Ganz bestimmt. Wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Daher ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder so gesund wie die andere Hand. Daraufhin gingen die Pharisäer nach draußen und schmiedeten einen Plan, wie sie Jesus umbringen konnten. Das Sabbatgebot war eines der wichtigsten Gebote in der jüdischen Religion und deshalb waren die Pharisäer auch so streng. Aber ich finde es so grandios, wie Jesus reagiert. Zuerst weist er die Pharisäer zurecht, weil sie so streng sind mit seinen Jüngern. Und dann geht er selber in den Tempel und tut etwas, was nach dem Verständnis der Pharisäer ebenfalls gegen das Gesetz verstieß. Und wenn man das so liest, dann könnte man denken, Jesus wollte einfach nur provozieren und ihm war das Gesetz egal. Aber das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus etwas verstanden hatte, was die Pharisäer nicht verstanden hatten, nämlich Gottes Herz dahinter. An anderer Stelle sagt Jesus auch, der Mensch ist nicht für den Sabbat, sondern der Sabbat für den Menschen gemacht. Und das macht deutlich, Gott ist immer für den Menschen. Und er sagt einen wichtigen Satz, nämlich, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Und das ist ein Satz aus Hosea 6, Vers 6 aus dem Alten Testament und das ist ein Satz, den Gott dort zu seinem Volk sagt. Und ich glaube, das ist Jesus' Antwort auf unsere Spannung zwischen Schwarz und Weiß, Barmherzigkeit. Und was das bedeutet, das wollen wir uns im nächsten Punkt anschauen. Und den habe ich genannt, Jesus hat nicht gecancelt. Keine Sorge übrigens, ich habe keine 21 Punkte dabei. Jürgen ist traurig. Nächstes Mal vielleicht. Ich habe am Anfang kurz über Cancel Culture geredet. Und das, was der Priester und der Levit in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter tun, das ist Canceln in real life. Und die Religiösen, vor allem die Pharisäer, waren besonders gut darin, Menschen auszugrenzen, Menschen in Schubladen zu stecken, Menschen zu canceln, die nicht ihrem Bild entsprochen haben. Und ich bin letztes Jahr über ein Bild gestolpert von einem Künstler, das ich ziemlich nice fand und ziemlich aussagekräftig. Und ich hoffe, man kann es lesen, falls nicht, da steht, kein Mensch passt in eine Schublade. Und ich glaube, Lukas sagt Gott auch nicht, stimmt. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus gelebt hat. Jesus hat Menschen nicht in Schubladen gesteckt. Und ich finde es so spannend, die Evangelien zu lesen und zu sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die zum einen andere gecancelt haben. Und ich finde es spannend, dass Jesus gerade den Menschen gegenüber einen härteren Ton gefunden hat, die andere verurteilt haben und die sehr selbstgerecht waren. Und ich finde es zum anderen aber auch spannend zu sehen, wie Jesus Menschen begegnet ist, die von anderen gecancelt wurden. Und eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von der Ehebrecherin in Johannes 8. Und weil ich euch nicht so mit Bibelstellen voll bombardieren wollte, habe ich gedacht, ich erzähle die Geschichte einfach, was da passiert. Aber ihr könnt sie sehr, sehr gern nachlesen. In Johannes 8 sind auch direkt die ersten Verse. Und was in dieser Geschichte passiert ist, Jesus ist im Tempel und lehrt. Und auf einmal kommen die Pharisäer rein und stellen in die Mitte eine Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden war. Und sie sagen zu Jesus, nach dem Gesetz muss diese Frau gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Und Jesus wieder super cool, nimmt sich erstmal Zeit und sagt gar nichts, sondern malt auf dem Boden. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und nach verlassen alle den Raum. Keiner traut sich mehr irgendwas zu sagen. Und die Pharisäer sind die Ersten, die den Raum verlassen, bis nur noch diese Frau dort steht. Und Jesus sagt zu dieser Frau auch, ich verurteile dich nicht und nun geh und sündige nicht mehr. Und ich glaube, diese Geschichte zeigt so gut, was Barmherzigkeit ist. Ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen, ich weiß leider nicht, von wem das ist, aber ich fand es sehr passend. Und dort stand, Barmherzigkeit bedeutet, nicht das zu bekommen, was wir verdient haben. Und Gnade bedeutet, etwas zu bekommen, das wir nicht verdient haben. Ich lese es nochmal, weil es ein bisschen tricky ist. Barmherzigkeit bedeutet, nicht das zu bekommen, was wir verdient haben. Und Gnade bedeutet, etwas zu bekommen, das wir nicht verdient haben. Nach dem Gesetz hätte diese Frau es verdient, gesteinigt zu werden. Aber Jesus spricht sie frei. Er gibt ihr nicht das, was sie verdient hätte. Und noch ein anderes Zitat, das ich auch sehr passend finde, ist von Jean-Baptiste Metz. Keine Ahnung, ob man den Namen so ausspricht. Ich hoffe es. Und er hat mal gesagt, Jesu erster Blick galt nicht der Sünde der anderen, sondern dem Leid der anderen. Und ich finde, das trifft so gut, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Jesus sah immer zuerst den Menschen mit seiner Geschichte. Wir wissen nicht viel von dieser Frau. Wir wissen nur, dass sie die Ehe gebrochen hat und dass sie dabei auf frischer Tat ertappt worden war. Wir wissen aber nicht, welche Vorgeschichte das hatte, welche Rolle sie dabei gespielt hat, warum das passiert ist. Wir wissen nur, dass sie in die Mitte gestellt wird und bloßgestellt wird. Aber Jesus macht da nicht mit. Im Gegenteil, er gibt ihr das Gefühl, nicht verurteilt zu werden, sondern angenommen und geliebt zu sein, auch wenn erstmal alles dagegen spricht. Und was ich so cool finde, ist, Jesus hat das Menschen immer gezeigt, er hat es nicht nur gesagt. Und ich glaube, da liegt ein großer Unterschied drin. Weil ich glaube, gerade als Christen haben wir leider manchmal ganz gut diesen Satz drauf, ja, wir lieben dich, aber. Und ich glaube, oft ist egal, was nach dem Aber kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich dadurch geliebt fühlen, ist sehr gering. Und ich glaube, was wir von Jesus lernen dürfen, ist nicht immer schon mit unserem Aber zu kommen, sondern Menschen mit unseren Taten zu zeigen, dass wir sie nicht verurteilen, sondern dass wir sie annehmen und sehen, da wo sie sind. Was aber auch deutlich wird an dieser Geschichte ist, Barmherzigkeit ist nicht Beliebigkeit. Weil genauso wenig wie Jesus Menschen gecancelt hat, hat er gesagt, das, was du machst, das passt schon alles, du bist gut so, wie du bist, bleib mal so. Sondern er findet auch klare Worte der Zurechtweisung. Hier sagt er zu dieser Frau, geh und sündige nicht mehr. Er zeigt dieser Frau, du bist geliebt und angenommen und du wirst nicht verurteilt, aber er führt ihr auch vor Augen, das, was du tust, das ist nicht gut. Und es entspricht nicht dem Willen Gottes für dein Leben. Und er weist damit auf die Gebote Gottes. Aber Jesus wusste etwas, das die Pharisäer, glaube ich, nie so richtig verstanden hatten. Nämlich, dass Gottes Gebote immer unser Wohl im Blick haben. Wie schon bei dem Sabbatgebot deutlich geworden ist, Gottes Gebote sind für den Menschen. Und ich glaube, dass Gottes Gebote eine Einladung an uns sind zu einem erfüllten Leben. Und ich glaube auch, dass die Definition von Sünde nicht ist, dass wir irgendwelche Regeln nicht befolgen, sondern dass Sünde etwas ist, was diesem erfüllten Leben im Weg steht und was uns zerstört. Gott geht es nicht darum, dass wir das Gesetz erfüllen, das können wir gar nicht. Wenn es danach gehen würde, dann hätten wir alle versagt, auch die Pharisäer. Und ich glaube, das merken sie in dem Moment, in dem Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich habe mich immer gefragt, warum sie den Raum verlassen. Weil eigentlich wäre es ja auch ein Freispruch für sie. Vermutlich waren sie wütend, weil Jesus sie damit bloßgestellt hat und weil ihr Plan nicht aufgegangen ist. Vielleicht waren sie auch peinlich berührt. Vielleicht hatten sie aber auch Angst, dass ihnen gleich selber ein Stein um die Ohren fliegt. Aber ich glaube, dass sie vor allem eine Sache nicht verstanden hatten, die diese Frau als einzige in diesem Raum begriffen hatte. Denn warum bleibt sie? Es wäre der perfekte Moment gewesen, um sich auch aus dem Staub zu machen. Aber ich glaube, diese Frau bleibt, weil sie etwas verstanden hatte. Dass Jesus der sicherste Ort für Sünder ist. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt für heute. Jesus cancelt dich nicht. Ich glaube, das ist auch ein Zuspruch, der dir und mir gilt. Weil wenn ich in mein Leben gucke, dann merke ich manchmal, wow, ich bin ganz schön streng mit mir selbst. Und ich glaube, dass das oft der Grund dafür ist, dass wir auch so streng mit anderen sind und dass es uns schwerfällt, barmherzig mit anderen zu sein, weil wir es gar nicht erst schaffen, barmherzig mit uns selber zu sein. Weil wir denken, wir dürfen keine Fehler machen und dass Jesus genauso streng ist mit uns und anderen wie wir. Und es kann an unserem Gottesbild liegen, es kann aus unserer Erziehung auch kommen. Aber ich glaube, dass wir auch in einer Kultur leben, in der wir Angst haben, Fehler zu machen. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen aus dem Handelsblatt, der heißt Unbarmherziger Absturz. Der ist von 2012, aber ich finde, es trifft es trotzdem ganz gut. Und zwar steht dort, wer Reue zeigt, konnte im Christentum auf eine zweite Chance hoffen. Erfolg nach dem Scheitern ist auf dieser Grundlage möglich. Die heutige Übermoral im öffentlichen Raum besteht auf Bestrafung, die lebenslänglichen Charakter hat. Die Folgen treffen nicht nur einzelne Personen, sondern verändern schleichend die Kultur und den Umgang miteinander. Es entsteht ein Klima der Absicherung, der Risiko- und Verantwortungsvermeidung. Entscheidungen werden nicht mehr getroffen, sondern moderiert. Man will nicht nur keine Fehler machen, sondern auch vermeiden, schuldig zu werden. Denn wer Schuld auf sich lädt, kann auf Vergebung nicht hoffen. Das beschreibt eigentlich genau das, was Cancel Culture ist. Weil wenn jemand einen Fehler macht, besonders dann, wenn er in der Öffentlichkeit steht, dann wird er auch öffentlich geächtet. Und irgendwie hat jeder das Gefühl, seinen Senf dazugeben zu müssen und richten zu dürfen. Und das Internet macht es alles noch leichter, weil es anonymer ist. Und leider bleiben eben auch Christen nicht von dieser Kultur verschont, weil wir leben in dieser Kultur. Aber es ist genau das, was Jesus an den Pharisäern kritisiert hat. Nur hinter dieser Pharisäerhaltung liegt, glaube ich, ganz oft die Angst, für die eigenen Fehler kritisiert, gecancelt und gerichtet zu werden. Und deshalb ist es leichter, auf andere abzulenken, statt uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Martin Schleske hat das mal sehr passend formuliert. Er hat gesagt, ich glaube, Gott hat viel weniger Mühe mit unserer Sünde, als damit, dass wir uns weigern, Sünder zu sein. Ich wiederhole das nochmal, weil ich es einen unglaublich treffenden Satz finde. Ich glaube, Gott hat viel weniger Mühe mit unserer Sünde, als damit, dass wir uns weigern, Sünder zu sein. Und das heißt nicht, dass wir bewusst sündigen sollen, sondern es geht um ein realistisches Selbstbild. Dass ich weiß, ich bin genauso fehlerhaft und genauso Sünder wie mein Gegenüber. Und ich bin nichts Besseres. Aber Jesus cancelt auch mich nicht, sondern begegnet auch mir mit Barmherzigkeit. Und ich glaube, wenn ich das verstehe und wenn ich lerne, barmherzig mit mir selbst zu sein, dann kann ich auch barmherzig mit anderen sein. Und das wünsche ich mir für uns. Ich wünsche uns den Mut, uns darauf einzulassen. Dass wir den Mut haben, barmherzig zu sein, auf Menschen zuzugehen und ihre Geschichte kennenzulernen. Und uns nicht vom ersten Eindruck oder von dem, was wir für richtig und falsch halten, davon abhalten lassen. Ich wünsche uns den Mut, Fragen zu stellen und einfach mal zuzuhören, statt Menschen unsere Vorstellung aufdrücken zu wollen. Aber ich wünsche uns auch den Mut, zu verstehen, dass Jesus barmherzig mit uns ist. Ich wünsche uns den Mut, Fehler zu machen und dabei auch barmherzig mit uns selbst zu sein. Aber ich glaube, was all das braucht, ist eben auch der Mut, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken herauszutreten. In Prediger 7 in den Versen 16 bis 18 schreibt Salomo, der übrigens als der Weiseste der Könige galt, leb nicht übertrieben rechtschaffen und versuch nicht allzu weise zu sein. Oder willst du dich selbst zugrunde richten? Aber sei auch nicht schlecht, sei auch nicht zu schlecht und unvernünftig. Oder willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist am besten, wenn du das eine nicht loslässt und dennoch das andere behältst. Denn derjenige, der Gott ernst nimmt, findet den richtigen Mittelweg. Die Studienbibel Begegnung fürs Leben schreibt zu diesen Versen. Und ich lese es mal vor, weil ich finde, das fasst es viel besser zusammen, als wenn ich das jetzt zusammenfasse. Salomo sagt, dass manche Menschen in ihren eigenen Augen so rechtschaffen und weise sind, dass sie von ihrem eigenen religiösen Handeln irregeleitet werden. Sie bekommen so eine starre oder engstirnige Einstellung, dass sie den wahren Grund für Rechtschaffenheit, nämlich Gott zu ehren, aus den Augen verlieren. Die Ausgewogenheit ist wichtig. Gott hat uns als vollständige Menschen geschaffen, die seine Gerechtigkeit und Güte suchen. Deshalb müssen wir beide Extreme, sowohl die Gesetzlichkeit als auch die Unmoral, meiden. Ich glaube, das spricht von diesem Mittelweg, den auch Jesus uns zeigt. Und wenn wir ernst nehmen, was Salomo schreibt und auch was Jesus uns zeigt, ist, dass Barmherzigkeit etwas ist, das Gott ehrt. Viel mehr, als wenn wir Menschen irgendwie Bibelverse um die Ohren hauen und ihnen unsere Meinung von richtig oder falsch aufdrücken. Und wenn wir an dieses Bild vom Anfang denken, ich darf dich nochmal nach vorne bitten, Andi, dann ist es genau dieses Spannungsfeld, was dieser Vers beschreibt. Und wenn wir den Mittelweg wählen, dann bewegen wir uns irgendwo da in der Mitte. Und Fun Fact ist, dass rein physikalisch die Spannung in der Mitte am geringsten ist. Aber ich glaube, was zudem passiert, wenn wir das tun, was Jesus uns aufträgt, nämlich barmherzig zu sein, wenn wir auf Menschen zugehen und ihnen zuhören und Fragen stellen, dann lockert sich die Spannung. Dankeschön. Und ich glaube, das ist der Weg, den Jesus uns zeigt, wenn er sagt, sei barmherzig. Und ich glaube, wir dürfen Lernende sein auf diesem Weg. Und ich glaube, wir werden dabei auch Fehler machen. Aber wie eben schon gesagt, ich wünsche uns einfach den Mut, aufeinander zuzugehen und uns selbst und andere nicht zu verurteilen und auch den Mut zu haben, dabei trotzdem manchmal ins Fettnäpfchen zu treten und Fehler zu machen. Das wird passieren. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hattest genau dieses Bild vom Christentum. Du dachtest, ja, das sind die, die alle canceln, die irgendwie nicht in ihr Bild passen. Vielleicht hast du es sogar selbst erlebt und du wurdest verletzt in Kirche. Und wenn dir das passiert ist, dann möchte ich das sehr ernst nehmen und dann möchte ich dir sagen, dass es mir stellvertretend unglaublich leid tut, dass dir das passiert ist. Vielleicht hattest du auch schon Begegnungen mit Gott, aber es ist dir schwer gefallen, dich darauf einzulassen, weil dieses Bild von Christentum dich abgeschreckt hat. Vielleicht dachtest du auch, dass du zuerst gut genug sein musst, damit Jesus dich nicht cancelt. Aber ich glaube, Jesus lädt dich heute Morgen ein, zu ihm zu kommen. Und zum ersten Mal oder vielleicht auch ganz neu ein Leben mit ihm zu beginnen. Egal, wo du herkommst, egal, was irgendwie hinter dir liegt, egal, was du vielleicht auch getan hast. Ich glaube, Jesus sagt, wie zu dieser Ehebrecherin, wie zu dieser Frau in Johannes 8, ich verurteile dich nicht und umgehe und sündige nicht mehr. Und ich möchte einfach kurz die Chance geben, auf diese Einladung zu reagieren. Ich möchte uns bitten, alle die Augen zu schließen, um einfach so einen Moment der Privatsphäre auch zu schaffen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, ich möchte auf diese Einladung reagieren und ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dann bitte ich dich, mir einfach kurz ein Handzeichen zu geben. Du musst nichts tun, nicht nach vorne kommen, es wird auch keiner auf dich zukommen. Aber manchmal hilft so ein aktives Zeichen, um diese Entscheidung festzumachen. Mit allen Augen geschlossen, bitte ich einfach, wenn das heute Morgen du bist, dann gib mir einfach kurz ein Handzeichen. Dankeschön. Danke. Ja, hey, so stark. Ich glaube, im Himmel ist immer Party, wenn ein Mensch so eine Entscheidung trifft. Und wir wollen jetzt einfach gemeinsam beten. Und wir werden das so machen, ich werde vorbeten und wir wollen als ganze Kirche mitbeten, um es denjenigen leichter zu machen, die sich gerade entschieden haben. Und vielleicht hast du dich auch nicht getraut, deine Hand zu heben, sondern hast eine Entscheidung in deinem Herzen getroffen und ist genauso viel wert, kannst einfach genauso mitbeten. Genau, ich werde vorbeten und ihr dürft gerne nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du barmherzig mit mir bist. Danke, dass du mir nicht das gibst, was ich verdiene, sondern dass du alle Schuld auf dich genommen hast, um mich frei zu sprechen. Danke, dass du mich einlädst zu einem erfüllten Leben. Ich möchte diese Einladung heute annehmen und ab jetzt mit dir leben. Amen. Hey, so stark. Aber ich möchte auch ganz kurz noch einen Moment nehmen, weil vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du merkst, wow, ich bin irgendwie ganz schön selbstgerecht geworden. Ich habe irgendwie Probleme damit einzusehen, dass ich selber vielleicht Fehler habe oder es mir schwer gefallen, meine eigenen Fehler einzugestehen. Ich habe deshalb auf andere abgelenkt und sie verurteilt. Vielleicht bist du aber heute Morgen auch hier und merkst, boah, ich bin einfach ganz schön streng mit mir selbst geworden und ich habe mich selber verurteilt. Und ich möchte einfach kurz Zeit nehmen, auch dafür zu beten. Aber wenn du auch eine Einladung einfach von mir, wenn du merkst, du möchtest mit jemandem noch persönlich beten, gerade wenn du jetzt gerade eine Entscheidung getroffen hast, aber auch wenn du so ein Gebetsanliegen hast, komm gerne nach dem Gottesdienst zum Kreuz, da wird das Gebetsteam sein. Die erklären dir gerne erste Schritt im Glauben, aber auch ja, Gebet natürlich für dich. Und nimm das gerne in Anspruch, weil ich glaube, wir dürfen auch da drin einfach gemeinsam unterwegs sein und müssen nicht alleine unterwegs sein. Yes, und ich werde jetzt zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du barmherzig mit uns bist. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu zeigen, was dieser Mittelweg ist und dass wir einfach wissen dürfen, dass du für uns bist. Und Jesus, du siehst einfach, wo jeder Einzelne steht. Du siehst da, wo wir ja streng mit uns selbst geworden sind, wo wir uns selbst verurteilt haben, wo wir aber auch andere verurteilt haben. Und ich bete einfach, dass ja, da, wo das passiert ist, dass du uns einfach mit deiner Barmherzigkeit begegnest und dass wir neu verstehen dürfen, was es bedeutet, dass du barmherzig mit uns bist. Und dass wir darin lernen, barmherzig mit uns selbst und auch mit anderen zu sein. In Jesu Namen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.